Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Hallihallo und willkommen zur 70. Folge des MLS-Podcastes auf meinsportpodcast.de. In der heutigen Folge geht's gleich mit einer Jobanfrage los, aber davor begrüßen wir mal unsere zwei Mitstreiter, einmal die Anne.
Schönen guten Abend.
Und der Daniel.
Servus.
Ja, wenn ihr hier zuhört und ihr sucht noch einen Job, wie gesagt, wir haben ein sehr gutes Jobangebot da. Ihr wollt schon immer mal in einer Hauptstadt arbeiten. Gut, ihr müsstet ein bisschen reisen in die USA, nach Washington. Aber bei DC United ist eine Trainerstelle frei geworden, nämlich die von Ben Olsen, der nach ganzen 10 Jahren, wo er dort Trainer war bei DC, also mit 33 ist er damals Trainer geworden, ist er jetzt entlassen worden nach der 4:1 Niederlage gegen New York City FC. Was sagt ihr zu der Entlassung?
Was soll man dazu sagen? Ich meine,
verdient oder unverdient?
Ich verfolge ja jetzt die MLS schon seit langer Zeit.
3 Wochen.
Und schon damals,
gut, das damals ist eine lange Zeit, ich
mich noch nicht so aktiv damit beschäftigt hat, war
vor 3 Wochen
der Herr Olsen auch im Amt. Damals ungefähr 3-4 Jahre. Und jetzt, so 10 Jahre später, da ist es schon so komisch, dass diese ganze Ära auf einmal so plötzlich vorbei ist, weil du jetzt in einem Jahr, welches ganz komisch ist, die Playoffs womöglich verpassen wirst. Klar, du hast viele Abgänge, aber auch viele Neuzugänge, und wenn die jetzt halt nicht so funktionieren, wie das ein Owner möchte, dann ist natürlich die Frage, ob es direkt am Trainer liegt oder ob man nicht einfach sagt, hey, wir haben jetzt mal so ein Jahr, wo halt wirklich richtig furchtbar läuft, aber wir bleiben weiter treu mit unserem Trainer, beziehungsweise bleiben oder stehen weiter hinter dir. Das hätte ich mir von DC United gewünscht, dass sie ihn aber jetzt einfach so vor die Tür setzen. Ich meine, klar, das hat sich jetzt über die Wochen hinweg abgezeichnet, dass einfach die Erfolge ausblieben, aber wie gesagt, in den meisten Fällen und gerade in der MLS ist ein Trainer nicht immer derjenige, der Schuld hat. Gerade auch im Fall von DC United. 10 Jahre hat er dieses Team gecoacht. Er ist halt, ich glaube, länger im Amt als jeder andere Trainer. Und von daher ist es halt tatsächlich eher schlecht als recht. Unabhängig davon, wer Nachfolger wird.
Aber man muss echt sagen, wer einen Julian Gressel als Rechtsverteidiger oder als Zehner spielen lässt, der hat es doch nicht anders verdient. Der Typ war so stark im rechten Mittelfeld bei Atlanta und dann lässt du ihn als Rechtsverteidiger oder Zehner spielen, wo er, was er gar nicht so gut kann und eigentlich eher untertaucht. Also
das Problem ist,
und auch andere Fehlbesetzungen wie die Stürmer, der stellt da immer Stürmer. Klar, Kamara hat jetzt getroffen, aber das ist halt einfach kein guter Stürmer. Also, Also, ich find seine Personalbesetzungen, die waren schon ab und zu echt fragwürdig. Ich meine, es wurde Zeit. Ich glaube, das Franchise braucht einfach mal ein neues Gesicht auf der Trainerbank. Einen neuen frischen Wind, weil, ja, keine Ahnung. Also, der ganze Kader wurde verändert und mit dem Trainer macht man halt jetzt einen kompletten Neustart. Weil ich weiß nicht, also Olsen, vor allem in dieser Saison, hat er schon sehr viel Mist gebaut.
Aber ich meine, ich bin auch da ein bisschen abgeneigt, weil ich einen Nachfolger gelesen habe, wo ich mir, einerseits freue ich mich ja natürlich ein bisschen, aber auf der anderen Seite könnte ich auch weinen, weil ich weiß, dass es dann für die United nicht besser wird. Wisst ihr, wovon ich, oder von wem ich rede?
Das Gerücht, was MLS Supporters Germany gestreut hat.
Ich weiß nicht, ob wir es gestreut haben, aber Ich kann mir gut vorstellen, dass
als erstes angesprochen.
Gewisser Trainer sicherlich nichts dagegen hätte, in die Hauptstadt seines Heimatlandes zu gehen. So, von wem rede ich?
Donald Trump.
Ja, von dem auch, nein.
Ja, aber der muss doch nicht mehr in die Hauptstadt, der ist doch schon in der Hauptstadt.
Ja, na klar.
Aber dann kann er länger. Wisst ihr, von dem ich jetzt rede? Oder muss ich noch ein bisschen genauer werden?
Ja, ich weiß es. Ich habe das Gerücht in den Tag gesetzt.
Ja, sicher, dass wir von dem gleichen reden.
Ja.
Ja, von wem reden wir?
Du redest von einem ehemaligen Schalke-Trainer.
Was? Nein, ich rede hier von Chris Arms. Nein, Spaß.
Doch nicht Chris Arms.
Nein, ich rede von David Wagner tatsächlich. Also ja, auf Schalke sang- und klanglos mit 18, 17 sieglosen Spiele in Serie gescheitert. 17 verfickte Spiele in Folge nicht gewonnen. Entschuldigung, dass ich jetzt so ausraste, aber ich hab etwas gereizt.
Wir sind hier noch beim MLS-Podcast, okay. Daniel. Beruhig dich.
Also, nein, also David Wagner wurde ja kurz nach dem 17. sieglosen Bundesligaspiel in Serie entlassen, geköpft, Stuhl abgesägt, weggeschmissen, ausgeschlossen, Schlüssel weggeworfen, vergraben, whatever.
Hattest du nicht in der letzten Folge schon über David Wagner gesprochen, dass er in die USA kommen würde?
Die MLS hat dieses Gerücht gestreut. Daniel. Nicht nur wir, Vincent, die haben das, glaube ich, sogar einen Beitrag veröffentlicht, ob er nicht der Nachfolger oder so wird. Keine Ahnung, oder was, irgendein
Nachrichtenmagazin,
ich weiß es nicht.
Aber Daniel, wie möchte der Trainer werden, wenn der geköpft wurde?
Bam, bam, bam. Nein. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass er in sein Heimatland zurückgeht. Ob's besser wird für DC, weiß ich halt nicht, weil wir wissen alle, wie er auf Schalke gescheitert ist. Er hat gut angefangen, aber was kam danach?
Naja, ich sehe es so, damals auch in der zweiten englischen Liga war er auch gut. Und ich denke, er kommt einfach nicht mit diesen ersten oder mit diesen hohen Ligen in Europa klar. In kleineren Ligen klappt das eigentlich ziemlich gut. Deswegen denke ich mal, die MLS ist ja auch etwas anders und da ist auch nicht so dieser Druck da. Also ich glaube, der wird dort schon ziemlich performen. Er wird vielleicht nicht der Übertrainer werden, aber er wird schon solider, guter Trainer werden und halt nicht reinscheißen.
Er glaubt, er wird es?
Ich weiß es. Ich glaube jetzt noch nicht, dass er jetzt schon in die MLS wechselt. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht noch ein bisschen wartet, ob er noch einen guten Job in Europa bekommt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht, wenn er bis zu Weihnachten keinen Job hat und dann MLS-Trainer fliegt, dass er dann dort übernimmt. Jetzt weiß ich es nicht, ob er jetzt schon... Ich glaube es eher nicht. Ich könnte es mir vorstellen, aber ich glaube es noch nicht. Also ich denke, wenn dann erst so um Weihnachten rum oder so.
Ich habe hier gerade die Fokusmeldung offen, weil ich jetzt gerade so David Wagner DC United gegoogelt habe. Überschrift. Ich denke, wenn du jetzt fragen würdest, wer Jesper Ben Olsen ist, wüsste keiner. Deswegen hier Kresselclub DC United wirft keiner Olsen raus. Nein! DC United aus der Major League Soccer in Klammern MLB. Club des deutschen Fußballprofis Julian Kressel hat nach 10 Jahren.
Hast du das beim Fokus?
Trainer Ben Olsen entlassen, ja.
Ja.
Ey.
Weil Sport 1 die exakt die gleiche Meldung hat. Aber da steht wenigstens MLS richtig drin. Ey. Aber es ist also sämtliche deutsche Medien, die darüber heute schreiben, haben alle den gleichen Text, aber unterschiedliche Überschriften, außer offensichtlich Fokus und Sport 1.
Copy-paste. Das ist jetzt die Überschrift. So, jetzt DC United aus der Major League Soccer in Klammern MLB. Und dann Club mit K. Also, viel mehr falsch machen kannst du nicht. Ich meine, du schreibst zweimal MLB. Dann Club des deutschen Fußballprofis, als wäre er Owner. Also, sorry Fokus, aber... Ganz ruhig, Daniel. Nimm Schluck Tee.
Aber wir können ja trotzdem mal auf Ben Olsen noch so ein bisschen eingehen.
Ja.
Der war ja nicht nur 10 Jahre lang Cheftrainer, sondern hat ja davor auch, ich glaube sogar 12 Jahre bei DC United mitgespielt. Ist also seit 22 Jahren mit diesem Club verwurzelt. Und der ist auch wirklich mit dem Club verwurzelt. Das nehme ich ihm auch ab. Und ich weiß auch nicht, ob das jetzt, also es bringt eigentlich, finde ich, nicht so viel, ihn rauszuwerfen, weil es meines Erachtens nach nicht unbedingt so viel am Trainer liegt. Ja klar, du könntest Gressel woanders einsetzen. Aber wahrscheinlich macht er es, um einen sicheren Pfosten hinten mit drin zu haben, weil er den anderen die Position nicht zutraut und weil der Kader vielleicht nicht gut genug aus seiner Sicht aufgebaut ist.
Ich meine, der hat für DC gespielt, da war ich noch nicht mal auf der Welt. So weißt du, Vincent und ich war da noch nicht auf der Welt. Da hat er schon für diesen Verein gespielt und jetzt, nach 22 Jahren DC United als Trainer, Co-Trainer oder Chef-Spieler, wird er einfach entlassen. Ich meine,
DC hat echt keinen guten Rechtsverteidiger.
Jeder weiß doch eigentlich, dass, klar, du hast manche Vereine, zum Beispiel Inter Miami, da ist Higuain das Gesicht. Du hast, oder in Anführungszeichen das Gesicht. Wir wissen ja alle, wer es in Wirklichkeit ist. Und dann hast du andere Vereine, wie zum Beispiel, kann man jetzt nehmen, Galaxy, wo letztes Jahr Ibra das Gesicht war. Und so geht es halt gerade weiter. Und dann hast du DC und
jetzt Chicharito.
Jetzt der Chicharito. Oder bei Vela ist es bei LAFC. Und dann hast du DC United, da ist ganz klar das Gesicht des Franchises, der seit zig Jahren diese Handschrift trägt. Ben Olsen. Ich meine, die haben 4 MLS-Titel insgesamt. Und ich meine, bei 3 davon war Ben Olsen mit am Start. Ob als Trainer oder als Spieler, wenn mich jetzt nicht alles täuscht.
Die wird er wahrscheinlich auch mitnehmen.
Die wird er definitiv mitnehmen, die Trophäen, die er geholt hat, beziehungsweise er mit seinen Jungs, ob als Spieler oder als Trainer. Aber ja, ich finde die Idee nach wie vor eher suboptimal, da, wie gesagt, du keinen anderen findest, der diese Erfahrung und diese, ich sag jetzt einfach mal, diese Liebe zu diesem Verein hat. Du hast bei den Sounders zum Beispiel, hast du Brian Schmetzer, der auch seit mittlerweile 2 Jahrzehnten an der Seitenlinie steht, ob als Co-Trainer oder Cheftrainer. Aber der ist schon immer dabei. Und ihn dann vor die Tür zu setzen, ich meine, das ist wie wenn man ja von heute auf morgen aus seiner Wohnung, wo man schon immer lebt, rausgeschmissen wird, weil sie verkauft wird. Da macht man nichts. Ich meine, ich verstehe das auch nicht. Ich meine, klar, es hat sich langsam abgezeichnet und jede Ära geht mal zu Ende. Und klar, er wird jetzt nicht bis zur Rente auf dem Trainerstuhl von DC gehockt. Aber so urplötzlich macht es doch am Ende der Saison, sagt, hey, die Saison oder die letzten Jahre lief jetzt nicht so, wie erhofft. Aber Neuanfang, Schlussstrich, dann Neuanfang. Aber inmitten der Saison zu sagen, hey, tschüss, geh vor die Tür, wir nehmen jemand anderes. Und wenn es da noch David Wagner ist, oder David Wagner, dann hört es bei mir auf. Und da muss ich mir ganz ehrlich die Frage stellen, ob diese United nicht ein bisschen, aber noch ganz kleines bisschen, schlechte Führungsqualitäten hat, beziehungsweise den, auf gut Deutsch, einen scheiß Owner hat. Muss ich ganz ehrlich jetzt mal so sagen. Ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt, aber es ist halt wirklich eine Frechheit, ihn vor die Tür zu setzen. Und das nicht am Ende der Saison.
Gut, sehe ich anders. Aber gut, also, ja. Ich sag mal, Tapetwechsel tut gut.
Aber und doch nicht gesagt, mitten in der Ära Saison.
Geht zu Ende.
Ich meine, klar, jede Ära geht
mal,
zu Ende.
Wo ist denn DC?
DC hatte das letzte. Aber.
Ja. Ach, ich finde es jetzt nicht so schlimm, aber gut. Dann haken wir das Thema ab. Ihr könnt da gerne eure Meinung uns gerne schreiben auf Facebook, Instagram, Twitter. Und ja, sagt mal, was ihr dazu haltet. Sagt ihr, ja, wurde Zeit oder nee, ein schöneres Ende wie am Ende der Saison wäre angesagt gewesen. Lasst es uns gerne wissen. Dann hätte ich gesagt, machen wir schon einen kleinen Break und hören uns nach der Werbepause wieder. Bis gleich.
wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Willkommen back.
Lacht bloß nicht.
Ja, Daniel ist noch da, wie ihr gehört habt, und auch die Anne ist noch da. Keiner ist verloren gegangen. Wir werden jetzt mal das Thema Ben Olsen ein bisschen ansprechen. Denn da gab es eine Entlassung bei DC United. Wer hat Lust?
Bist du besoffen? Keiner.
Okay. Dann machen wir halt mit Transfers weiter.
So witzig, ja, wie so ein Toastbrot.
Wenn Mario Bart so frisch bestellt.
Ey, irgendjemand muss es ja tun. So. Es gab einen sehr kuriosen Leihwechsel. Nämlich Alexandru Mitrița ist von New York City FC nach Saudi-Arabien zu Al-Ahli gewechselt, per Laie. Könnt ihr diese Laie verstehen? Hat sie einen Sinn?
Also ich kann sie ehrlich gesagt, aus sportlicher Sicht kann ich sie nicht verstehen. Vor allem aus beiderlei Sichten, sowohl aus Sicht des Spielers wie auch aus Sicht des Teams. Ich kann sie aber aus persönlicher Sicht des Spielers vielleicht zu Ansätzen nachvollziehen. Ich weiß nicht genau, was dahinter steht, aber es scheint eher zu sein, dass das so ein privater Wunsch irgendwie von ihm war, offensichtlich auch wieder so ein bisschen näher nach Europa zu kommen. Vielleicht hat er dort auch Freunde, Bekannte, Familie, irgendwie sowas. Also ich glaube, es ging eher in diese Richtung und nicht unbedingt aus sportlichen Gründen. Weil aus sportlichen Gründen natürlich der New York City FC verliert einen wahnsinnig wichtigen Stürmer, einen Stammspieler. Und er selbst wird jetzt seiner Karriere damit keinen großen Aufschub oder keinen großen Mehrwert bringen.
Ja. Vor allem halt, wie teuer war er? 5 oder 7 Millionen damals hat er gekostet. Und wieso verleiht man einen Stammspieler jetzt nach Saudi-Arabien? Was erhofft man sich da? Der Marktwert oder so wird dadurch eh nicht gesteigert, weil die Liga einfach noch schlechter ist als die MLS. Er war halt auch Stammspieler, also von dem her macht auch keinen. Es macht einfach. Ach, keine Ahnung. Es ist sehr weird, sehr komisch. Bei City läuft es auch zur Zeit, wieso man da so einen Spieler hackt. Ich verstehe es einfach nicht. Aber gut. Daniel, hast du noch was dazu?
Ich schließe mich mit eurer Thesen an, dass es aus rein sportlicher Sicht sowohl für Homeless FC als auch für den Spieler nicht gut ist. Da natürlich auch die MLS viel die interessantere Liga ist, aber wie gesagt, die persönlichen Gründe sind in meinen Augen da durchaus wichtiger. Dementsprechend wurde auch die Leihe genehmigt. Von daher können wir ihm eigentlich nur alles Gute wünschen.
Ja, dass er lebend zurückkommt. Ja.
Er ist ja keine Frau. Okay, sorry. rausschneiden, komm bitte rausschneiden.
Nee, es bleibt alles drin. Wir sind sehr authentisch. Außer du bestichst Anne irgendwie, aber ich glaube, sie ist sehr unbestechlich.
Ja, und ich vergesse es sowieso.
einen weiteren Leihwechsel gab es auch noch bei Vancouver Whitecaps. Der 18-jährige Simon Collin wechselt per Leih nach Italien zu SPAL. Oder Spal, keine Ahnung. Vorerst auch für die U19 hauptsächlich. Laut Bericht darf er auch bei der ersten Mannschaft mittrainieren und sich beweisen. Was haltet ihr davon?
Also das sehe ich aus sportlicher Sicht weniger problematisch wie im Vergleich zu der Laie davor. Er kann ja nur Erfahrung gewinnen. Manchmal tut es auch einem so jungen Spieler gut, mal in so ein komplett anderes Umfeld, in so eine komplett andere Kultur zu kommen. Und vielleicht bringt er ja danach dann Mafia-Strukturen nach Vancouver.
Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Ich hab den Ohrwurm. Und ihr jetzt alle auch, so.
Nein. Ich kann leider kein Spanisch oder Italienisch.
Ach Gott, ey, du bist kurz vor der Kreuzigung heute, Daniel, ganz ehrlich.
Spanisch. Was denn? Ich kann beides nicht.
Wie kommst du jetzt auf Spanisch? Ja, egal.
Weil die Serie in Spanien spielt.
Was?
Egal.
Egal. Christian Nemeth, ein alter Bekannter der MLS, ist zurück. Diesmal bei Columbus Crew. Er wechselt vom FC Duck von der Slowakei zu den Crews. Davor spielte er hauptsächlich bei Sporting Kansas City, war auch mal ein Jahr bei DC United aktiv. War jetzt kein besonders guter Stürmer, war ein solider Stürmer. Jetzt ist er back in the USA. Mal schauen, wie er sich schlägt. Ob er da besser einschlägt. Bei Columbus Crew läuft es zurzeit eh mega gut. Mal schauen, wie er sich da reinfindet. Ich glaube, mehr kann man dazu auch nicht sagen.
Der typische Wandervogel, glaube ich.
Hm?
Der typische Wandervogel.
Wandervogel. Das kann gut sein.
Traveling Bird.
Traveling
Bird. Der war ja schon überall.
Fast, ja.
Aber ich fand ihn damals so 2014, 2015 muss es gewesen sein, fand ich ihn bei Kansas beispielsweise sehr, sehr stark. Danach wechselte er ja auch aus der MLS raus. Ist dann ja irgendwann wiedergekommen. Gut, da ist er dann damals zu den...
Ich glaube nach Saudi-Arabien oder so, ja. Irgendwo in die Richtung. Gell? Ja, das auch.
Und dann kam er irgendwann wieder, hat zu den Refs gewechselt, aber da war er, glaube ich, auch gar nicht so lange.
Nee.
Und ja, war dann wieder bei Kansas. Dann hat er wieder die MLS verlassen, um jetzt zurückzukommen. Weiß nicht, ergibt eigentlich nicht so richtig viel Sinn, sein Hin- und Her-Gewechsel. Hätte er lieber in der MLS bleiben sollen.
Ja.
Und ja, mal gucken. Ich glaube ehrlich gesagt, dass er bei der Crew jetzt nicht so der ausschlaggebende Faktor sein wird.
Also nee, das nicht. Er wird halt ein Stürmer sein von ja. 4 oder so.
Sie werden den Pokal auch ohne ihn gewinnen.
Ganz steile These. Denn im Finale wird Nashville sein, im Westen. Nee, im Osten. Aber gut. Warte, wie stehen die eigentlich da? 10. glaube ich. Ja, alles mit drin. Gut. Dann gibt's noch Matteo Bajamic. Nee, den hatten wir, glaube ich, schon letzte Woche, ne? Oder? Nee,
ich glaube nicht.
Daniel, das musst du mir sagen. Aber ich glaube, der war nicht. Also ich habe ihn, glaube ich, nicht gehört bei der Folge.
Der Transfer war am 3.8. Wann haben wir aufgenommen?
Nee, der war noch nicht. Matteo Bajamic war noch nicht.
Am 2.
Auf alle Fälle, er wechselt von Argentinien, von seinem Jugendverein, den ich jetzt gerade nicht weiß.
Instituto AC.
Ja, irgendwie so. Zu Houston Dynamo, 21 Jahre alt, rechts außen, Argentinier. Ist halt ein junger, sehr talentierter Spieler, der sein Glück in der MLS versucht, um dort aufzufallen positiv. Und sich wahrscheinlich für Europa ein bisschen Aufmerksamkeit machen möchte. Denn er hatte durchaus auch ein paar europäische Interessenten. Jetzt keine großen Namen oder so, aber durchaus war er dort bekannt. Und ich denke mal, er wird den Weg machen, ähnlich wie Almiron über die MLS. Wird dort wahrscheinlich auch sehr gut performen. Er ist der Ersatz für Albert Elis, der ja nach Europa gewechselt ist vor ein paar Wochen. Und ich denke, der wird da schon einschlagen. Gut, sonst war es das erstmal transfertechnisch gesehen. Was man auch sehr interessant ansprechen sollte, ist ein besonderes Spiel. Dort fielen 9 Tore, nämlich ein 3:6. Los Angeles Galaxy gegen die Portland Timbers oder wie Daniel sagt, Scheiße gegen Kacke oder so.
Not gegen Elend.
Oder Not gegen Elend. war ein ganz verrücktes Spiel. Wer möchte drüber erzählen?
Nö.
Viele Tore gefallen.
Alle die Erde.
An sich ging es schon relativ früh los. Die Timbers sind schon in der 14. Minute in Führung gegangen. Clever rausgespielt. Die Verteidigung stand halt irgendwie. Das 2:0 war dann 8 Minuten später, würde ich schätzen, circa. sehr, sehr gut, guter Freistoß über die Mauer oben ins Eck. Sehr, sehr souverän gemacht. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was gemacht hatte, aber auf jeden Fall, ja, und ein ordentlicher Freistoß, den man sich mal gönnen kann. Danach hat sich dann die Galaxy überlegt, wir machen dann doch mal, oder wir versuchen es auch mal mit einem Tor. Und ja, das war tatsächlich auch gar nicht so schlecht, weil es aus weit aus dem 16er heraus schon war. Und dann einfach flach geschossen, unten links in die Ecke von Julian Arroyo. Wie spricht sich der Nachname aus?
Ich glaube Araujo oder so heiße ich. Araujo.
Dann gab es in der 40. Minute etwa eine doch relativ kuriose Szene. Galaxy ist am Stürmen und der Stürmer hat auch schon den Ball sozusagen über den Torwart hinweg gelupft. Es stehen noch zwei Verteidiger von den Timbers mit drin und der eine kann quasi auf der Linie klären. Aber man weiß nicht genau, ob es wirklich auf der Linie, also wahrscheinlich war es auf der Linie, mit Sicherheit war der Ball aber natürlich nicht vollständig rüber. Sodass es kein Tor war, aber es war sehr, sehr knapp und da hat der Verteidiger in dem Fall in der letzten Sekunde es nochmal gerettet, obwohl sein Mitspieler fast den Ball noch reingeleitet hätte. Also da hatten sie quasi mehr Glück als Verstand. Danach haben die Timbers aber ihren Vorsprung wieder ausgebaut. Auch wieder ziemlich clever rausgespielt. Ich finde auch, die Timbers generell haben das deutlich bessere Spiel gemacht, weil sie einfach souveräner waren. Und nicht nur, weil sie so viele Tore gemacht haben, sondern weil sie auch Spielsituationen besser rausgespielt haben. Aber die Galaxy wollte es spannend machen. Hat dann auch nochmal einen Anschlusstreffer gehabt mit, auch eigentlich ganz, ganz ordentlich mit schöner Kopfball. Und danach ist wieder das passiert, was so, finde ich, in den letzten Spielen ziemlich häufig passiert ist. Die Verteidigung von LA Galaxy war irgendwo, nur nicht da, wo sie sein sollte. Und dann stand es halt kurzerhand mal 5-3, glaube ich. Ne, 4-2 war es zu dem Zeitpunkt. Und bei den anderen Toren war es irgendwie gefühlt auch so. Also die Verteidigung von LA Galaxy ist einfach dermaßen schlecht aufgestellt, dass sie so viele Tore überhaupt zulassen und dass so oft die Stürmer freistehen. Das darf dir eigentlich nicht passieren und eigentlich auch so einem Club wie LA Galaxy nicht. Sie haben zwar dann auch mal versucht, so einen Anschlusstreffer zu machen zum 3-5. Da ist, in dem Fall haben die Timbers relativ schlecht verteidigt, aber es war auch wieder gut geschossen, einfach mal schön abgezogen. Und ja, zum Schluss haben die Timbers dann auch nochmal so ein bisschen getanzt im Strafraum und dann war auch das 3-6 drin. Aber was wirklich, finde ich, schon entscheidend war, waren die Situationen, die Timbers haben sehr, sehr gut sehr, sehr gutes Aufbauspiel gemacht und die Galaxy verteidigt unglaublich schlecht und macht's halt auch sehr, sehr einfach.
Ja. Jemand von Twitter hat uns auch geschrieben bei MLS Supporters Germany, er ist Timbers-Fan, heißt netter Zyniker, also @nzyniker, fühlt dich gegrüßt, falls du den Podcast hörst. Er hat geschrieben, er ist nicht wirklich zufrieden mit dem Spiel als Timbers-Fan. Einerseits meinte er, ja klar, man hat gewonnen, man hat 6 Tore geschossen, aber andererseits war er mega unzufrieden mit den 3 Gegentoren. Und da fand er halt auch seine Timbers extrem schlecht. Also er hat geschrieben, es ist wie eine Salmiakkugel, schmeckt total süß wegen den 6 Toren, aber auch merklich salzig wegen den 3 Gegentoren. Und was war da bei diesem einen Ball war eben, ich glaube, Mora heißt der Spieler oder so, der hat den Ball eben in die Mitte abgewehrt oder abgefälscht oder whatever und was man halt auch nicht macht, was dann zu Gegentor geführt hat und bei diesem Tor von Zubak hat er geschrieben, ist halt Mabiala, hat halt nicht richtig verteidigt. Also er ist nicht richtig an den Gegner rangelaufen. Das Stellungsspiel hat halt absolut nicht gepasst und da konnte halt der Galaxy-Spieler einfach frei durchlaufen. Und ich habe mir das später in den Highlights halt nochmal angeguckt und es sieht halt, also bei den Gegentoren sahen die Timbers extrem scheiße aus und das darf halt einfach nicht passieren, wenn du ein Team bist, vor allem auch in letzter Zeit so gut spielst, da musst du auch hinten in so einem Spiel, vor allem gegen einen Gegner wie Galaxy, die halt echt nicht gut sind, muss halt hinten die Verteidigung auch gut stehen und klar, 6 Tore sind geil, aber wie gesagt, wenn die 3 Gegentore so scheiße fallen, muss nicht sein und da müssen die Timbers echt noch dran arbeiten, weil sonst könnte es echt schnell auch in den Playoffs zu Ende sein. Aber gut. Noch kurz ein anderes Thema. Was denkt ihr, wie lange ist Shell Otto noch Trainer bei den Galaxy?
Gute Frage.
Übermorgen sind es 2 Tage.
Ich könnte mir auch vorstellen, wenn der gefeuert wird, dann kommt der Wagner zu Galaxy. Das könnte so ein richtiger Wagner-Move werden.
Aber also tatsächlich muss man fast davon ausgehen, dass der Trainerposten bei LA Galaxy jetzt als nächstes sozusagen stark wackelt. Bei allen anderen Teams, ja klar, läuft auch für andere Teams natürlich nicht gut, aber ich vermute, die Galaxy hat andere Ansprüche, als letzter in der Western Conference zu sein und kaum rosige Blicke auf mögliche Playoffs haben. Also na klar, sie haben ja natürlich noch Chancen, aber wenn das da nicht bald besser wird, dann wird das böse.
Vor allem halt ist halt auch dieses Problem, die Galaxy hat ja an sich keinen schlechten Kader. Der Kader sieht eigentlich echt stabil aus. Klar, es waren schon mal mehr Stars, wie es Galaxy gewöhnt ist im Kader, aber so an sich sind das alles echt gute gestandene MLS-Spieler, die eigentlich echt nicht schlecht sind. Und da muss halt so ein Spieler wie Angel Otto, der so in den Himmel gelobt wurde, muss das halt hinbekommen, dass so ein Kader funktioniert. Das musst du als Trainer. Würde ich jetzt sagen, wenn viele Allstars im Kader oder so, würde ich sagen, dass die Unruhe reinbringen, weil die viel Ego haben, etc. Aber es sind halt nicht mal diese Allstars und das ist eigentlich der einzige große Star ist halt Pavon und Chicharito ist ja zurzeit, glaube ich, angeschlagen oder so, also der spielt nicht mal, aber ich weiß nicht, also sein Stuhl wackelt, glaube ich, sehr stark, auch wenn man nichts hört, aber da wird echt stark rumgeknirscht und ich bin mir fast sicher, dass er noch vor Weihnachten fliegen wird. Dann habt ihr noch ein Spiel, was wir speziell ansprechen?
Ja. Ja. Und zwar von meiner Galaxy gegen die Whitecaps.
Was? Von, ich weiß, von ich deiner Galaxy?
Ich bin müde. Ich habe 8 Stunden gearbeitet.
Für jetzt hat das geleakt.
Sounders.
Jetzt hat das ja, geleakt, offiziell.
Jetzt,
Wahnsinn.
Jetzt ist es raus. In Wirklichkeit Galaxy-Fan.
Eieiei.
Aber gut. All die Jahre. Nein. Für meinen Sounders gegen die Whitecaps. Da gab es ja zunächst einen Elfmeter und die rote Karte für den Verteidiger des Sounders. Für Jamer Gomez. Habt ihr die Szene gesehen?
Nee.
Okay, es war ein Zweikampf in der Box. Ich weiß gar nicht, wer der Stürmer war. Auf alle Fälle gab es Elfmeter und rote Karte. Und es war halt so ein
Von welchem Spiel Zweikampf redest du jetzt?
Von meinen Sounders gegen die Whitecaps.
Sounders gegen Whitecaps? Die haben Vierten. Doch gar nicht in diesem Spieltag gespielt. Doch. Sounders haben doch gegen Salt Lake gespielt, oder nicht?
Ja, das war aber davor. Das war am 4. Das hatten wir auch noch nicht in der Aufnahme.
Ach, auf alle bist Fälle. Schon eine Woche weiter vor. Oh Gott,
verwirr mich. 5 Tage. Auf alle Fälle gab es dann halt eben den Elfmeter und die rote Karte. Und dann hat sich der Videoschiedsrichter eingeschalten. Und da hat man eigentlich gesehen, was es eigentlich für ein komischer Zweikampf war am Strafraum, wo man wirklich nicht so weiß, was pfeift man da jetzt. Und da muss ich den Schiedsrichter loben, der den Elfmeter zunächst gegeben hat, aber die rote Karte zurückgenommen hat. Schiedsrichter war Timothy Ford. Und ja, es war so eine Szene, wo man nicht wirklich sagen kann, hey, das ist kein Elfmeter, aber auch nicht sagen, hey, das ist ein Elfmeter. Deswegen nimmst du einfach das, was du gepfiffen hast, aber die rote Karte nimmst du klar zurück, weil es war halt, so hart es klingt, keine... Es war letzter Mann und so, aber das war halt ein, ich sag's mal, ein dämlicher Zweikampf, wo es halt am Ende den Pfiff gab, den man geben kann. Aber dann ist Gelb und so weit auch in Ordnung. So. Treffer, unwichtig. Vier Minuten später gibt es einen Zweikampf zwischen Shanio Beikel und Svensson. Und als ich es so zuerst gesehen habe, dachte ich mir, gut, das ist eigentlich umgekehrt, eine rote Karte für Svensson, aber dann in der Wiederholung sieht man halt, wie Svensson getreten wird. Und es ist halt schon in Richtung extrem gefährliches Spiel, wo man wirklich über 6 Spiele Schwere aufwärts nachdenken kann. Da könnt ihr euch gerne mal die Szene anschauen und euch selber ein Urteil bilden. Klar, es ist keine Absicht, aber es ist halt abartig gefährlich, weil er tritt halt mit all seinem Gewicht, ich glaube gegen seinen Oberschenkel war's, oder Leistenbereich. Und da kann halt schnell was passieren. Und wie gesagt, Schiedsrichter Ford hat da nicht gezögert und da sofort rot gezeigt und da kommt man sich auch nicht beschweren, weil es ist klare rote Karte. Von daher waren die Whitecaps dann nur noch zu 10. Geändert hat es aber nichts, weil ist kein Tor mehr gefallen. Am Ende hieß es dann 3-1 für die Sounders. So. Viel dazu.
Gut. Dann Break. Bis nach der Pause oder Werbung.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ja, ihr seid immer noch da. Willkommen. Glückwunsch. Jetzt hört ihr den letzten Teil. Bevor es wieder heißt, eine Woche warten auf die nächste Podcast-Folge. Anne und Daniel sind immer noch am Start. Sie verlassen den Podcast nicht so wie ich letzte Woche, was sehr traurig war. Aber gut, es gab zwar... Ich weiß, sie war richtig cringe, aber cringe gehört dazu. So, die war... Ich hab's mir anders vorgestellt, tut mir leid, so... ja, im Spiel Earthquakes gegen die Whitecaps gab es 2 Platzverweise, einmal eine Gelb-Rot und einmal eine Rot, beides für die Innenverteidiger von Vancouver. Daniel, was ist denn passiert?
Zunächst einmal die Gelb-Rote Karte gab es in der, ich meine, das war so ungefähr um die 50. Minute rum. Da muss ich ganz ehrlich sagen, dass es ein selten dämliches Foul ist, welches nicht sein muss, von Andy Rose. Er verliert den Ball und dann geht er irgendwie ein bisschen überhastet in den Zweikampf und infolgedessen gibt es halt den zweiten gelben Karton und zum zweiten Mal die gelbe Karte. Heißt im Umkehrschluss Platzverweis mit Gelb-Rot, geht er duschen. Von daher, ja, war dumm.
Das ist eine Erkenntnis. Und was sagst du zur roten Karte von Eric Godoy?
Was soll ich dazu sagen? Das ist halt genauso eine dämliche Aktion, die nicht sein muss. Beziehungsweise, was heißt dämlich? Ich weiß nicht, ob es Absicht war oder nicht. Auf alle Fälle tritt er halt, ich weiß nicht mehr, wem das war, halt gegen den Fuß, sodass der halt fällt. Rote Karte, ich weiß es nicht. Die kann man zwar geben, da das extrem dumm ist und in gewisser Weise auch eine Tätigkeit, aber auf der anderen Seite weiß ich halt nicht, ob man ihm da Absicht unterstellen kann, beziehungsweise ob er wirklich die Tätigkeit wollte. Von daher, also rot ist hart, aber vertretbar, muss man sozusagen.
Was auch ganz interessant ist, ist, dass die Kommentatoren etwas vom Punch in the Face geredet haben. Habt ihr da was gesehen, dass Godoy irgendwie was mit Ellbogen oder so im Gesicht des Gegners zu tun hatte? Ich nämlich nicht.
Es wird aber auch keine gute Kameraperspektive geboten. Vielleicht sieht man es einfach deshalb nicht. Aber der Schiedsrichter wird sich das ja angesehen haben, gehe ich von aus. Vom Bewegungsablauf kann ich mir schon vorstellen, dass da auch was gewesen ist.
Ja, es war nah dran, aber gesehen habe ich jetzt halt nichts. Aber gut, da muss man halt schauen, was die Kameraperspektiven, da ist ja der Schiedsrichter ein bisschen besser unterwegs.
Aber wir können eine gute Sache über die Whitecaps sagen. Es deutet sich schon seit etlichen Folgen an. Und also für die anderen Teams wird es langsam schwierig, nicht unmöglich, aber schwierig, da noch mithalten zu können. Es geht nämlich darum, wer das unfairste Team in der Liga in diesem Jahr wird. Und die Whitecaps sind da aktuell auf Platz 1, aber muss man auch dazu sagen, auch Montreal und auch Inter Miami sind relativ weit vorne mit dabei. Was die Whitecaps auszeichnet, sind 2 gelb-rote Karten, 2 Straight-Red-Karten und 4-mal Spiele, in denen es eine gelb-rote Karte und eine rote Karte gab.
Ja, geil.
Das ist schon sehr beeindruckend, muss man sagen. Nur Minnesota, finde ich, kann da mithalten mit 4 Straight Red und auch 4-mal Gelb-Rot und Rot in einem Spiel.
Das brave Minnesota ist da so dabei. Das brave Minnesota ist da so dabei.
Hatte ich Minnesota gesagt? Montreal, meine ich.
Ja, Montreal.
Minnesota, ja, ich dachte, die sind auch relativ weit vorne mit dabei. 2-mal Rot, Straight Red und 2-mal Gelb-Rot und Rot in einem Spiel.
Na okay, ein bisschen besser.
Ganz unten quasi in der Tabelle der unfairsten Mannschaften ist auf dem allerletzten Platz sind die Rapids. Danach kommen dann die New York Red Bulls und die Seattle Sounders auf Platz.
Die Rapids sind so fair.
Die Rapids sind eine sehr, sehr faire Mannschaft.
Die irgendwie immer richtig aggressiv in Erinnerung.
Die haben bisher nur 16 gelbe Karten, keine gelb-rote und keine rote.
Okay, das ist ein Statement, aber irgendwo muss man ja auch mal gut sein, ne? oder sie sind einfach Letzter, je nachdem, wie man die Tabelle sieht. Ansichtssache. Apropos Rapids, das Spiel gegen LAFC wurde verlegt. Anscheinend wegen Corona. Mal schauen, was da noch rauskommt im Großen und Ganzen. Aber ist jetzt nichts Schlimmes passiert. Es ist nur eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen. Aber ja, lieber geht man sicher vor und sagt das Spiel dann vornherein ab, bevor dann noch was passiert. Nicht so wie andere deutsche Teams. Namen möchte ich jetzt hier nicht nennen. Ich sag nur Hauptstadt. So. Dann, Anne, hast du ja noch was zur USL, zur letzten Folge, einen kleinen Nachtrag?
Ja, genau. Das Urteil sozusagen über Junior Flemings ist jetzt bekannt gegeben. Ihr erinnert euch, Junior Flemings ist eine homophobe Beleidigung vorgeworfen worden. Und mittlerweile muss man davon ausgehen, ich habe gerade überlegt, wie man es am besten formuliert, aber man muss davon ausgehen, dass diese homophobe Beleidigung tatsächlich stattgefunden hat. Der Schiedsrichter hatte ja auch schon gesagt gehabt, dass er das auch gehört hatte, aber er konnte es nicht einordnen, weil er diese Bezeichnung als solches nicht kannte. Und er ist jetzt für 6 Spiele gesperrt. Das heißt, die Playoffs sind für ihn gegessen, die kann er sich vom Fernseher ansehen.
Ja.
Und das Spiel ist weiter mit 13-0 für oder gegen San Diego.
Das Spiel ist einfach überhaupt nicht gewertet worden, was ich ehrlich gesagt sehr, sehr unfair finde. Sie haben es einfach aus der Wertung rausgenommen.
Gibt es eine Wiederholung?
Nee, weil die Playoffs laufen ja denn jetzt schon.
Achso, die laufen schon.
Ja, gut, okay. So finde ich es eigentlich am besten, weil unabhängig davon ist Phoenix Erster. Und unabhängig davon.
Aber San Diego hätte die Chance gehabt, also würde man dieses Spiel werten, dann wären sie in die Playoffs gekommen. Dadurch, dass es nicht gewertet wird, kommen sie halt nicht in die Playoffs. Ihnen fehlt ein Spiel.
Aber letztendlich, so hart es jetzt klingt, aber sie haben das Richtige getan. Definitiv, und jeder weiß es auch. Aber unterm Strich stand die Spielaufgabe da und am grünen Tisch wurde halt nur entschieden, hey, werden wir es 3-0 oder werden wir es gar nicht? Ein 3-1 hätte es tatsächlich in meinen Augen nicht geben können, da das dann unfair gegenüber wenn es zwar Zweitplatzierten wäre, da die da jetzt nicht drinne wären. Von daher, ich war klar, es gibt am Ende des Tages gibt es einen Verlierer, beziehungsweise in Sachen Playoffs gibt es einen Verlierer, da San Diego auf allen anderen Ebenen ja gewonnen hat. Aber ja, so dass es nicht gewertet wird, finde ich am besten.
Nee, also ich finde auch, dass...
Also, das findest du es jetzt besser, dass San Diego jetzt in die Playoffs reinkommt oder für das andere Team, was das Zweite ist? Ich weiß gar nicht, wer Zweiter ist, nicht in den Playoffs ist.
Ja, die sind ja nur in den Playoffs, weil das Spiel nicht gewertet wird. Aber wenn man es realistisch betrachtet oder wenn man das, wofür die USL und auch die MLS sich immer positiv darstellen wollen, Kampf gegen Homophobie, gegen Rassismus und so weiter, das wäre ein Moment gewesen, wo sie hätten reagieren können. Indem beispielsweise Phoenix Rising dann auch mal abgestraft wird, weil das Verhalten von Phoenix Rising war, komplett daneben. Auch die Aussagen des Trainers waren komplett daneben. Und allein dafür verdienen sie einfach eine Strafe schon. Und gut, wenn man es hätte richtig hart machen wollen, dann hätte man ihnen einfach sogar Punkteabzug noch geben müssen. Aber eigentlich müsste man das Spiel als beendet sehen, zu dem Zeitpunkt, wo es abgebrochen wurde. Und dann gehen halt die 3 Punkte nach San Diego. Aber also das zweitplatzierte Team profitiert ja jetzt nur von dieser einen Situation. Beziehungsweise von dem Abbruch, dass das Spiel halt nicht gewertet wird. Sportlich, 3-1 ist halt schon eine Hausnummer. Das ist schon ziemlich deutlich.
Ja.
Das wäre halt für die Liga, wäre das der Moment gewesen, wo sie hätten zeigen können, dass sie das wirklich ernst nehmen. Aber das passiert halt wieder nicht. Es ist jetzt nur der Spieler bestraft worden. Ich finde ehrlich gesagt, 6 Spiele ist jetzt auch nicht so extrem. Vor allem nicht in einer Playoff-Phase, weil, ja gut, er wird die Playoffs verpassen. Vielleicht zum Anfang der Saison ein paar Spiele. Aber ja mal, dann ist er relativ schnell wieder dabei. Aber das Verhalten von Phoenix Rising beziehungsweise von dem Trainer und den Verantwortlichen dort vor Ort, das wird so akzeptiert und das ist halt eigentlich schädlich für den Kampf, den sich beide immer so hoch auf die Fahnen schreiben.
Ja. Könnt uns auch gerne mal eure Meinung dazu sagen, was ihr so von der Strafe, von der Wertung etc. haltet. Ist es letztendlich alles gerecht verlaufen oder hättet ihr persönlich anders entschieden? Ist bestimmt mal interessant. Könnt ihr uns gerne auf Twitter unter Box2Box oder MLS Supporters Germany sowie Facebook US Soccer News schreiben. Sonst gibt's eigentlich nichts mehr rund um den US-amerikanischen Fußball. Oder habt ihr noch ein Thema?
Nö.
Alle wunschlos glücklich. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Dann wünsche ich euch noch einen restlichen schönen Tag, je nachdem wann ihr es hört. Und dann verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bye, bye.
Wusstet ihr eigentlich, dass Baden Menschensuppe ist? Oder in gewisser Weise? Ich nehme immer noch auf. Ja, das waren jetzt hier meine Schlussworte. In diesem Sinne verabschiede ich mich, wie gesagt. Denkt dran, wenn ihr das nächste Mal baden geht. Ich habe mich verkackt. Wie gesagt, wenn ihr das nächste Mal baden geht, macht in gewisser Weise Menschensuppe. Bis dahin. Bye, bye.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.